willkommen zur dritten Folge vom Leuerunde Podcast, der Podcast mit Leuen aus Wirtschaft und Politik. An dem Mikrofon sitzen zwei Luzerner, nämlich der Thomas von Almen und der Matthias Erni. Heute sind wir in Udligenswil beim Peter Schilliger. Er ist Unternehmer und Nationalrat für die FDP Luzern.
Freut mich doch.
Wir haben am Anfang jeweils drei schnelle Fragen-Antworten. Kann man einfach in einem Satz beantworten, ganz kurz. Die erste wäre AKW oder Windenergie?
Beides.
Dann Verbrennungsmotor oder Elektroantrieb?
Ja, Verbrennungsmotor ist eine geile Geschichte, aber die Zukunft wird Richtung Elektroantrieb gehen.
Luzern oder Bern? Du bist ja in beiden Orten viel.
Ja, Luzern ist natürlich schon schöner und interessanter wie der Bern. Bern haben jetzt viele Verwaltungsangestellte.
Das können wir natürlich noch unterstützen. Wir haben heute verschiedene Themen, die wir mit dir diskutieren wollen. Du bist ja Unternehmer im Bereich von der Gebäudetechnik, engagierst dich auch für den Klimaschutz in diesem Bereich. Und wichtige Themen dort sind auch die Fachkräfte, also der Fachkräftemangel, wo wir die Lösungen von dir hören. Und dann noch zwei kleinere Themen, wo du dich auch engagierst, zu den SRG-Initiativen und im Bereich von der Verkehrspolitik.
Dann würden wir mit dem ersten Thema starten. Am 24. Juli ist es dann 5 Monate her, seitdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist. Der Krieg in der Ukraine hat uns ausdrücklich vor Augen geführt, dass es um unsere Versorgungssicherheit in der Schweiz schlecht steht, als viele gemeint haben. Jetzt haben wir zwar Sommer, draußen ist 30 Grad und die Sonne scheint, aber der Winter nähert. Was meinst du, Peter? Kommen wir durch den nächsten Winter ohne Energieengpässe?
Ich glaube, dass die Elektroversorgung wird funktionieren, solange auch unsere Kernkraftwerke noch in Betrieb sind. Das sind noch nicht die extremen Spitzen, die dann gefordert sind. Aber wenn Gasversorgung nicht mehr wird klappen Richtung Europa, dann kommen wir in eine gesamte Energieversorgung in einen Engpass rein. Das sehe ich ganz klar.
Du hast jetzt gerade das Thema AKWs angesprochen. Wir haben ja mit der Energiestrategie 2050 im Volksmeer entschieden, dass wir die auslaufen lassen. Wäre es allenfalls eine Überlegung wert, dass man die Laufzeit von denen verlängern, solange man keine gescheitere Alternative hat?
Ja, ich gehe ja davon aus, dass sie erstens so oder so verlängert werden. Die Kernkraftwerke können so lange in Betrieb bleiben, wie ihre Betriebssicherheit gewährleistet ist. Irgendeiner wird dann der Betrieb kommen und sagen, aus ökonomischen Gründen können wir das nicht mehr betreiben, sondern der Aufwand ist zu gross und der Ertrag, den wir daraus herausnehmen können, zu klein. Dann kann es allenfalls ein Thema für Politik werden, indem dass wir den Forderungen kommen, sind die breiten Teile von der Nachrüstung, um die Laufzeit noch mehr zu verlängern, zu tragen. Also aus Versorgungssicherheitsgründen. Das kann passieren.
An der Delegiertenversammlung von der FDP in Biel bist du einer der Mitträger gewesen, der in einem Positionspapier gefordert hat, dass das Neubauverbot für AKWs aufgehoben wird. Wie betrachtest du das Ganze ein halbes Jahr später, auch mit der Spaltung, die die Medien der FDP vorausgesagt hat?
Die FDP wird immer gespalten sein in solchen Fragen. Die FDP ist keine Einheitspartei und da darf man auch aktiv und engagiert kämpfen für eine Meinung. Es gibt Leute, die klar der Meinung sind, dass man aus dem Kernkraftwerk aussteigen soll, solange wir keine Sicherheit für die Endlage. Und das ist natürlich ein gewisses Problem, das korrekterweise auch existiert. Da ist man am Forschen über die NAGRA etc. Da gibt es Ansätze, eine Lösung zu definieren. Und da gibt es diejenigen, die auf die Zukunft setzen und sagen, aber die jetzt gebauten Versionen von Kernkraftwerken oder die, die man in Idee hat für die übernächste Generation, die sollte man einfach aus Alternativen, aus Optionen prüfen. Und zu denen gehöre ich. Und wenn man nicht bereit ist, so etwas zu prüfen, dann macht es auch niemand. Und darum sind eigentlich solche politische Zeichen, dass man gegenüber von der Forschung, gegenüber von möglichen Betrieben, dass man da ein Signal setzt, es könnte vielleicht auch anders wieder beurteilt werden, enorm wichtig. Kurzfristig, wäre es falsch, eine Gesetzesrevision anzustoßen, weil im Moment können wir nichts Konkretes vorlegen. Wir können erst vor jedem Volk gehen über die Politik und es wird eine Volksabstimmung geben für eine, so eine Gesetzesänderung. Wenn wir auch vertrauensvoll können zeigen, es sind Optionen rum, die zukunftsgerecht sind, wo die Sicherheit wesentlich höher ist, das Restrisiko dementsprechend sehr, sehr viel kleiner. Und ich glaube, da muss man vor allem in der Forschung jetzt ansetzen. Und das ist ja vor allem meine Intervention, da technologieneutral in Zukunft zu denken, nicht Denkverbot im Zentrum haben, sondern Chancen und das mit einer sauberen Analyse eigentlich weiterverfolgen.
Du hast an der letzten Sommersession eine Interpellation eingereicht, dass der Bundesrat nochmal eine Gesamtprüfung bezüglich Kosten der AKWs vornehmen sollte. Dabei sollte aus deiner Meinung auch externe Faktoren berücksichtigt werden. Kannst du kurz im Hörer erklären, was du in dieser Interpellation forderst?
Politisch sind es nach meiner Meinung zwei Sachen, die man muss prüfen. Der eine Faktor ist der, dass sichergestellt wird, dass die Forschung in der Schweiz betrieben wird. Da gibt es auch Kontakte in heutige Nuklearforschungen rein, die klar sagen, die Schweiz macht zu wenig. Wir haben keine Fachleute mehr in der Schweiz, die eigentlich fähig sind, auch den Weiterbetrieb, allenfalls mal den Rückbau etc. eigentlich gescheit zu begleiten. Also wir haben das Manko bekommen. Und der zweite Bereich ist der, dass man eine faire Bewertung macht, so wie ja die EU eigentlich die Taxonomieordnung angepasst hat, wo sie sagt, dass auch Kernenergie kann Zukunftsenergie sein, kann aus CO2-neutrale oder optimierte Energie beurteilt werden. Das Gleiche sollte wir in der Schweiz auch machen. Wir haben länger mehr Diskussionen über Alternative, also umweltschonende Energieerzeugungen. Dort dazu gehören Windanlagen, dort dazu gehören alpine Photovoltaikanlagen, die aber dann sofort von anderen Seiten bekämpft werden, weil sie touristisch Schaden hinterlassen, weil sie das Landschaftsbild verunglimpfen etc. und damit eigentlich den Wert von der Natur belasten. Und wenn ich diese Argumentation aufnehme, dann müsste ich mir sagen, ja, okay, wenn man darauf verzichtet, an gewissen exponierten Stellen eine Energieerzeugungsanlage einzustellen, dann müsste man das auch aus Gegengewicht im Risikopreis, wo ein Kernkraftwerk hat, eigentlich entgegenstellen. Also wenn der Wert von unserer Umwelt, von unserer Landschaft, der touristische Wert, irgendwo um 5 Milliarden leidet, wegen alternativen Energien, und man das könnte machen mit der Kernenergie, dann muss er eigentlich die 5 Milliarden bei der Kernenergie drauflegen, oder? Also, das ist ein Teil von der Risikoposition. Ich wollte nichts anderes reden, dass man eigentlich wirklich eine faire Berechnung macht. Was sind die Vorteile, was sind die Lasten? Und dort eine Gesamtbewertung machen.
Du hast erwähnt, dass die EU-Kommission den Neubau von AKWs als nachhaltig erst vor kurzem eingestuft hat. Denken wir 10 Jahre zurück, nach dem Unfall in Fukushima wären wir als EU-Kommissionsmitglied wahrscheinlich verschossen worden, wenn man so etwas gesagt hätte. Überrascht dich das jetzt, dass man 10 Jahre später so eine Kehrtwende macht? Und ist es nicht fast ein bisschen lang gegangen? Und ist es nicht auch fast ein bisschen tragisch dabei, dass zuerst so ein Ereignis wie die Ukraine muss passieren, dass man erst zu so einem Schluss kommt?
Ja, ich muss dich ein bisschen korrigieren, dass er echt der Entscheid steht, beruht nicht auf der Ukraine-Krise. Der ist bereits letztes Jahr von der Kommission andiskutiert worden und ist jetzt im Parlament, also in der Kammer vorgelegt worden und bestätigt worden. Der verdichtete Ausstieg aus der CO2-belasteten Energieproduktion, der hat einfach aufgezeigt, dass es andere Wege braucht und mit einer gewissen Fristigkeit, mit gewissen Auflagen etc. gilt, gemäss der Taxonomieordnung in der EU, Kernenergie jetzt aus CO2 positiv, also gefreute Stromproduktion. Aber man muss jetzt aufpassen, wenn du hast jetzt von Europa geredet und Europa ist nicht einfach nur Europa, es gibt es deutschsprachiges Europa, ein bisschen mit angegliedert mit gewissen Südstaaten, die Kernenergie kritisch sind. Und dann gibt es Frankreich, es gibt nordische Länder etc., Finnland, die kernenergiefreundlich sind. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht nur das liest in den Medien, was um uns herum passiert, und das sind halt mehr die deutschsprachigen Medien, sondern dass man eine gesamte Analyse macht und spätestens dann, wenn man wieder mal auf Wikipedia geht und mal schaut, wo werden im Moment Kernkraftwerke betrieben, wo werden neue gebaut, wo sind welche Planung, sieht man eigentlich, wie klein das eigentlich die Zone ist, wo man effektiv aussteigen will. Weltweit ist das Bild ganz anders, aber wir sind geprägt durch sehr kritische Beurteilung von Deutschland, von Österreich und natürlich die ersten auch in die Schweiz übergeschwappt.
Dann kommen wir noch zum Bereich Benzinpreise in dem Themenblock Versorgungssicherheit. Man muss feststellen, wenn man an einer Tankstelle vorbeifährt, dass sich Benzinpreise eingependelt haben. Benzinpreise um die 2.30 Franken, Dieselpreise um die 2.50 Franken. Du hast an der letzten Sommersession gefordert, dass der Bundesrat längerfristig die kritische Situation im Auge behalten muss. Und wenn sich das länger auf dem höheren Niveau entwickelt, dass er muss geeignete Massnahmen erlassen. Wie lange müssen wir jetzt noch warten, bis der Bundesrat hier endlich handelt?
Auch das sind vermutlich verschiedene Positionen, und man muss prüfen. Ich glaube, wenn man auf die lange Schiene zu viel Tanktourismus mit Bezug im Ausland haben, dann leiden wir im System in. Nebst den sozialen Möglichkeiten vom einfachen Bürger, vom Arbeiter, der muss arbeiten, der relativ viel Geld muss ausgeben, damit er kann tanken. Das ist die eine Seite. Ich schaue es jetzt aber gesamthaft auch aus nationaler Problemstellung an. Und in dieser nationalen Problemstellung ist natürlich jeder Liter Benzin, der in der Schweiz getankt wird, oder jeder Liter Diesel bedeutet, dass er rund 80 Rappen davon in der Finanzierung von der Strasse, von Agglomerationsprogrammen, von Umweltschutzmassnahmen und so weiter und auch für Bundeskasse, dass das fehlt. Und darum muss man sich irgendwann schon die Überlegung machen, müssen wir Gegensteuer machen, wobei wir geben Gegensteuer. Ist es nur über eine Senkung vom Staatsbeitrag, von den 80 Rappen, dann verlieren wir natürlich auch, dann ist es ein Mischrecht, was verlieren wir, was gewinnen wir mit einem kleinen Beitrag dafür und so weiter, alles solche Sachen. Die Frage ist auch, wie lange die umliegenden Nationen die Verbilligungsaktionen weiterführen, oder? Also die sind in den meisten Staaten eigentlich zeitlich begrenzt, man zeigt jetzt aber schon, dass es verlängert wird. Also wir werden uns müssen damit beschäftigen. Einen Schnellschuss fordere ich nicht ein, aber dass man das Thema aktiv bewirtschaftet, Beobachtungen macht, eine Auslegeordnung macht und allenfalls dann vom Bundesrat eine Vorlage vorbringt. Der Bundesrat muss eine Vorlage machen, der kann nicht über Notrecht das selber entscheiden, weil wo ist die Not? Das braucht man nicht vom Bürger und das ist eigentlich nicht in einem Notrecht unterstellt.
Wenn also bis zur nächsten Herbstsession im September nichts geht vom Bundesrat, wirst du in Bern in dem Fall konkrete Massnahmen zur Senkung der Benzinpreise fordern?
Ich werde dann schauen, wie weit der Bundesrat ist. Der Bundesrat sind ja Vorstöße überwiesen worden, die dann in den Ständerat kommen. Und dann wird man dann sehen, was der Ständerat damit macht. Wir haben ein Zweikammersystem. Und aufgrund von dem wird man dann auch Diskussion hören, was es geht.
Okay, sehr spannend. Der erste Themenblock über das Thema Versorgungssicherheit. Ich gebe jetzt in Matthias Erner weiter zum zweiten Themenblock, im Fachkräftemangel.
Genau, du bist ja nicht nur Politiker, sondern auch als Unternehmer tätig. Du bist Verwaltungsratspräsident. Und eines der grossen Themen in der Wirtschaft ist natürlich der Fachkräftemangel. Man merkt es überall in den Medien, wenn man Zeitung liest, ist das Thema, aber auch in den Gesprächen mit den Unternehmern. Ich habe kürzlich mit einem Maler geredet, der früher 100 Bewerbungen auf eine Lehrstelle bekommen hat, heute bekommt er noch 3-4. Auch in der LZ hat man es können lesen, es sind jetzt Sommerferien, es sind aber auch viele Lehrverträge gar noch nicht unterschrieben. Und die Situation zeigt sich auch einfach deutlich schlechter als in den Vorjahren. Was hast du für einen Eindruck? An was liegt das?
Ja, es sind verschiedene Bereiche. Einerseits muss man natürlich feststellen, dass sehr viele Branchen unterdessen einen grossen Bedarf haben an Nachwuchs, an Fachleute selber, aber auch den Nachwuchs, den man hinbringen will. Dann der zweite Bereich ist sicher, dass die die Akademisierung, habe ich einfach das Gefühl, nimmt im Handwerk länger sind mehr die Lehrstellen weg. Und dann ist also der dritte Faktor, ist, wo ist man mit dem Geschäft daheim? Wenn du in der Stadtagglomeration bist, ist das ganz anders. Klientel von möglichen jungen Leuten, die in Berufe, in gewerbliche Berufe einsteigen, weder wenn das vielleicht irgendwo auf einem ländlichen Gebiet, im Willisau, Sursee, Entli bucht, wo das Handwerk aus der traditionellen Familienstruktur und aus der gewerblichen Tätigkeit, die Haufen im Elternhaus gemacht haben, oder im Umfeld vom Elternhaus, natürlich ein anderer Faktor. Und es ist eine Tatsache, auch wenn wir in die Herzoghaustechnik AG, wo ich dann eben so 7 bis 8 junge Lernende auch begrüßt habe Mitte August, wird das, man glaube ich, 4 im Moment, also die Hälfte bleibt leer. Und das ist natürlich schon, auf Distanz kann das nicht sein. Und es liegt nicht an dem, dass wir sagen, okay, uns genügt der Durchschnitt nicht von denen, die kommen. Wir geben auch über eine Art Testausbildung, über andere Möglichkeiten. Wir geben junge Leute, die wir spüren, die wollen, die haben die Motivation, da etwas zu machen. Dann packen wir die. Also Grenzen ist nicht der Schulsack oder irgendwo der Migrationshintergrund, sondern es ist der Wille, wo wir spüren, ob es wollen oder nicht. Und wenn das um ist, dann probieren wir es. Also ich glaube, mit jungen Leuten muss man den Versuch starten, ist unbedingt wichtig. Aber der Fachkräftemangel ist ein echtes Problem. Man müsste das vielleicht auch noch ein bisschen globaler, gerade jetzt auch Ukraine-Krise-Diskussion auch noch ein bisschen schauen. Ich habe eigentlich Angst, was da dabei könnte rauskommen. Wir leben heute in der Schweiz sehr viel vor allem von deutschen Mitarbeitern. Und die deutschen Mitarbeiter, die können in die Schweiz arbeiten, weil Deutschland kommt von Polen Mitarbeitern. Und in Polen hat man ukrainische Mitarbeiter. Das ist die heutige Realität. Jetzt fehlen die ukrainischen Mitarbeiter heute schon in Polen, weil die Männer müssen im Militär sein, die können nicht ins Ausland gehen. Wenn der Staat könnte aufgebaut werden, was wir alle helfen, hoffe ich, oder? Und auch unsere Bittergewerte auch vom Westen her dann bringen, dann wird man nicht draussen einen grösseren Bedarf an Fachleute in der Hand. Das bedeutet, dass die Ukraine daheim bleiben. Das bedeutet, dass Polen wieder zurück auf Polen gehen arbeiten. Das bedeutet, dass die Deutschen wieder zurück auf Deutschland gehen arbeiten. Und wir haben ein demografisches Defizit. Also wir haben zu viele Rentner. Wir haben zum Glück einen Haufen gesunde Rentner, die schön Konsumenten sind. Aber Konsumenten bedeutet, dass wir Leute brauchen, die die Dienstleistungen erfüllen. Und was dann vermutlich könnte darunter leiden, ist dann schlussendlich Produktion. Weil wir halt dienstleistungsorientiert eben noch in der Pflicht sind. Also es ist wirklich eine hoch heikle Zeit im Moment, wo wir uns gut überlegen, wohin geht die Reise, wo wir auch allenfalls über die Drittstaatenkontingentierung diskutieren müssen, müssen wir die Slots öffnen, müssen wir dort mehr zulassen von England, von ausserhalb vom EU-Raum. Aber wenn wir das nicht machen, dann ist nur noch die andere zwei Möglichkeiten, Effizienz verbessern oder verzichten.
Du hast jetzt verschiedene Aspekte angesprochen. Ich möchte auf ein paar noch genauer darauf eingehen. Das eine war, dass man auch lernt, mit schlechteren schulischen Qualifikationen muss eine Chance geben. Ich verstehe das also so, dass die mit den besseren schulischen Qualifikationen tendenziell ins Gymnasium gehen und darum auch dann die Akademisierung natürlich bestärkt wird, die du angesprochen hast. Hast du einen Vorschlag oder einen Appell an die Politik, was man müsste machen, um der Akademisierung entgegenzuwirken? Weil das ja für das Handwerk offensichtlich ein Problem ist.
Also ich glaube, es sind zwei Bereiche von der Akademisierung. Ein Bereich ist der, wo wir von dem Schulprozess sind, Langzeitgymnasium, Kurzzeitgymnasium. Also dort kommen die jungen Leute gar nicht in den Berufsprozess hinein. Und der zweite Bereich ist damit über die Berufsnatur, wo natürlich wieder ein anderes Laufen ist, wo ja eigentlich auch der Nachwuchs in Haufen Fachleute, also in Spezialisten, dann sicherstellt. Also ich glaube, wer einen schulischen Gymi-Abschluss macht und später dann Richtung universitäre Bildung geht, der soll erstens die Möglichkeit haben, aber der soll mit einem höheren Anforderungsdruck begleitet sein. Es darf einfach nicht nicht dort vorkommen, wie es in der Westschweiz ist, wo noch 55%, glaube ich, das habe ich mal gehört, in Genf, gehen Richtung Matura aus der Schule aus und die haben wirklich die grössten Pfeifer, gehen dann noch irgendwo in eine Berufslehre. Es ist gesellschaftlich schon fast ein musst du dich entschuldigen, wenn die Sohn eine Berufslehre macht, statt das Matura. Und die Genfer sind nicht gescheiter, weder unsere Jungs, da zweifle ich überhaupt nicht dran. Und die Erfolgsquote ist auch relativ klein, aber wir müssen einfach aufpassen, dass, oder meiner Meinung, dass wer so einen Weg will gehen, der muss leisten. Der muss einen höheren Leistungsdruck haben. Und sonst soll er über das Berufsbildungssystem so einen Weg beschließen, sondern so bleibt bei uns in gewissen Bereichen auch in den handwerklichen, gewerblichen Berufen. Also ich wäre für eine gewisse Quotenregel, einen gewissen Prozentsatz, wo man maximal darf. Und dort drin ist, wer gut ist, der hat Chancen, wer es auch nicht länger hat, der muss einen anderen Weg gehen. Das wäre so eine, für mich ein Lösungsvorschlag.
Ja, das ist ein interessanter Vorschlag, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass ich in diesem Bereich etwas muss tun, weil die Entwicklung so eigentlich nicht kann langfristig weitergehen. Ja. Du hast aber auch noch, um auf den anderen Punkt eingehen, die ausländischen Arbeitskräfte angesprochen, also dass es eigentlich eine höhere Migration braucht, um die Fachkräfte auch können zu rekrutieren. Auch im Bereich, wo ich tätig bin, in der IT, ist das ein riesen Thema. Also es gibt Studien, die sagen, bis 2028 fehlen uns über 120'000 Leute in der IT als Softwareentwickler oder Systemingenieure. Siehst du im Bereich von der Migrationspolitik Handlungsbedarf, dass man da noch offener werden muss? Oder wird das sowieso echt über Remote-Arbeitsstellen vereinfacht? Was ja heute schwierig ist, jemanden anzustellen, der nicht in der Schweiz wohnt. Und ja, das ist ja auch noch so ein Problem, oder?
Ja, das sind ja vor allem steuerliche Probleme.
Genau.
Das sind die Sozialversicherungsprobleme etc. etc. Aber ich glaube, diesen Teil würde ich mal ausblenden. Für mich stellt sich einfach die Lage fast bei allen Berufsfeldern genau gleich dar. Du hast IT-Branchen erwähnt, es gibt Pflegebranchen, wo genau das Gleiche geht. Es gibt halt normale Handwerk, wo das Gleiche geht. Es gibt fast keine Branche, wo zu viele Leute hat. Oder deklariert jeder, wir haben das Problem. Die Situation ist ja die, dass man die Jahrgänge, die jetzt Richtung 65 gehen, die sind rund 120'000, die Jahrgänge gesamthaft. Und die Jahrgänge, die Richtung Berufsleben gehen, die sind so zwischen 80 und 90'000. Also wir haben dort, unabhängig von der Sterblichkeit im Erwachsenenalter, haben wir nur schon aus dieser Sicht mindestens ein Defizit von 30'000 Leuten pro Jahrgang.
Mhm.
Und das mal 5 sind 150'000 Leute. Und jetzt müssen wir uns überlegen, nebst dem höheren Bedarf, den ich vorhin schon gesagt habe, von der älteren Generation, die nicht mehr arbeiten, die aber kapitalstark sind, kaufen wir höhere Kaufkraft haben, also ein hochinteressantes Publikum eigentlich, oder? Mhm. Wo auch gerne investiert, gerne Geld ausgibt, aber das bindet Kräfte, also es bindet zusätzliche Arbeitskräfte eigentlich, nebst dem, was wir sonst schon machen. Also die Rentner bestellen ich mehr, wir haben sonst schon weniger Leute, und irgendwo müssen wir noch die Leistungen und die Produktionsgüter herstellen, die wir exportieren können, um unseren Wohlstand zu sichern. Es ist ein Teufelskreis. Wenn wir nicht wach sind, wenn wir nicht, leider die Aussage, wenn wir nicht akzeptieren, dass wir vermutlich halt über den Zuwanderungskanal plus minus 50'000 Leute pro Jahr wachsen können, kommen wir in ein Problem hinein. Ob das jetzt schön oder nicht schön ist, über das kann man diskutieren, aber das ist eine Zahlenrealität. Vielleicht kehrt es wieder einmal. Aber ich sehe in den nächsten 5 bis 10 Jahren keinen anderen grossen Lösungsansatz, weder die Schweiz attraktiv behalten und probieren, halt die guten Leute aus dem Umfeld in die Schweiz hineinzufischen.
Das ist doch ein gutes Schlussstatement zu dem Thema. Jetzt haben wir noch 2 kurze Fragen zum Schluss zu den aktuellen politischen Engagements von dir.
Vor kurzem hast du mit einem breit abgestützten Komitee die Halbjährungsinitiative lanciert. Auch die Jungfreisinnige Luzern wird sich bei der Unterschriftensammlung aktiv beteiligen. Zudem ist auch der Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, Matthias Müller, in diesem Komitee dabei. Konkret fordert die Initiative, dass natürliche Personen nur noch 200 Franken im Jahr für ihre Seraphengebühren zahlen müssen. Juristische Personen sind ganz ausgeschlossen von dieser Gebühr. Du willst jetzt eigentlich im Schweizer Bürger den Fußball-Nazi-Match wegnehmen oder ihm die Rundschau nicht mehr ermöglichen? Oder sehe ich das anders?
Ich könnte jetzt ein anderes Vergleich sagen, dass ich in der Regel einen FCL-Match heute auch schon muss, mit 7 Franken oder dafür das Kosten kaufen, damit ich, wenn ich nicht selber am Match bin, dass ich dann daheim schauen möchte. Also ich glaube, sie müssen schon die Realität sehen. Aber die Frage ist ja, wie viel Macht, wenn wir uns eine Zwangsabgabe sichern, wo unsere grossen Fernsehradiosender haben. Und ich bin der Meinung, es geht zu weit. Wir dürfen dort eine Reduktion machen, dass eine juristische Person muss eine Gebühr zahlen, wo ja die Leute hören, die daheim auch schon zahlen. Das ist Ehefehler im System, da habe ich immer bekämpft. Und wenn man da gewissen Druck aufsetzt, dann gibt es auch mehr Wettbewerb. Das Radio muss nicht aus den Konzessionsgebühren irgendwelche Jugendsender, irgendwelche volkstümliche Sender, irgendwelche andere Kanäle betreiben. Ich glaube, das macht die Privatwirtschaft, wenn es ein Bedürfnis ist. Und wenn es kein Bedürfnis ist, dann müssen wir es auch nicht machen. Also ich glaube, es über einen gewissen Druck hineinführen und das ist machbar und dann wird die Medienlandschaft vielleicht für kurze Zeit ein bisschen schmäler, aber dafür gibt es noch mehr Wettbewerb und es gibt mehr Sender, die aus der Privatwirtschaft einen guten Job machen.
Mit 57 kann man ja fast schon ins Stadion gehen und dann haben wir eh noch den grössten Plausch, sofern der FCL
gewinnt. Ja, es ist so oder so, solange sie, nein, ich sage es anders. So, der Plausch ist dann da, wenn man kämpft, und das ist wieder Politik, man gewinnt nicht immer, aber man muss kämpfen dafür, und wenn man kämpft dafür, dann hat man auch Freude dran.
Genau. Und einen guten Match abliefern, egal, wenn man gewinnt oder verliert.
Genau. Kommen wir noch zu der letzten Frage. Ein grosses Thema in Luzern ist ja zurzeit auch die Verkehrspolitik. Man hat über den Durchgangsbahnhof und das Autobahnprojekt Bypass, das in aller Munde ist. Du bist selber im Komitee Bypass Luzern ja dabei. Ich engagiere mich zu Kriens auch für den Bypass, aber auch für den Bypass mit Überdachung. Ich glaube, das wäre auch eine mehrheitsfähige Lösung. So. Und wir haben ja auch gesehen, dass viele Projekte schon gescheitert sind bei der Bevölkerung in diesem Zusammenhang. Also wenn man an den Spangenort in Luzern denkt. Es ist einfach extrem wichtig, dass man in der Bevölkerung ja die Mehrheiten findet, oder? Und ich glaube, der Bypass ist eines der wichtigsten Projekte im letzten Jahrhundert, kann ich wahrscheinlich fast sagen. Was denkst du, wie schaffen wir da die Bevölkerung ins Boot zu holen, damit wir das Projekt auch so umsetzen
können? In dem, dass man in der Bevölkerung zeigt, dass es ein Mehrwert, dass es ein Neubau ist, dann schlussendlich erfahre ich nachdem, dass der Bypass und die heutige Autobahn zusammengeführt ist genau gleich für ein Auto durch Kriens durch. Wenn das Projekt nicht kommt, dann dürfen die nächsten 50 Jahre in Kriens immer noch den heutigen Zustand erleben. Mit allem Lärm und mit allem Verkehrshindernis, was es gibt, wenn es einen Unfall gibt im Sonnenbergtunnel oder irgendwo auf dieser Achse. Ich glaube, eine Verbesserung von der Situation unterstütze ich mir. Aber irgendwo wird es eine Grenze geben vom Machbaren. Und die Grenze wird dann erreicht werden, wenn ich eigentlich, habe ich schon einige Mal mit dem Projekt beschäftigt, wenn man nicht zulässt, dass es irgendwo eine Unterbrechung gibt zwischen dem Nachfolgetunnel und dem heutigen Sonnenbergtunnel. Wenn das alles ein System wird, dann muss die Redundanz, die Unfallsicherheit, die muss dann bis hinter über das ganze System gezogen werden. Und das würde bedeuten, dass man echt den heutigen, ich glaube, den Schlundtunnel, oder? Der nächste, dass man den Schlundtunnel auch saniert, dass man in eine neue Lüftungsanlage rein tut. Das gibt nachher dann eine Crashzone, also der Fachausdruck kommen wir jetzt gar nicht mehr sehen. Aber, und ich glaube, wenn man das wette, dann hätte es ein Kostenpreisschild von rund, also, ich glaube, 54 oder 500 Millionen Franken. Und weil das nicht ein Mehrwert ist für Kapazität, darf der Bund maximal 60% Unternehmen zahlen. Maximum. Das bedeutet, bei einer Augen wie 500 Millionen, 60% der Bund, gibt 300 Millionen, 200 Millionen für den Kanton oder die Gemeinde Kriens. Und ich habe mit dem keinen Kapazitätsausbau. Und das Projekt steht dann im Wettbewerb mit einer Umfahrung von Hochdorf, mit einer Umfahrung von Wollhausen, mit x anderen Projekten, die man irgendwo auch will. Und dann muss der Kanton, die Bevölkerung vom Kanton, muss dann so einen Kredit für irgendeine 150 Millionen Überdachung, Lebensqualitätsverbesserung in Kriens abstimmen. Und genau, das müssen wir dann durchbringen. Und wenn wir das nicht durchbringen, dann scheitert das ganze Projekt. Und darum bin ich der Meinung, dass man eine Projektverbesserung macht, vermutlich irgendwo eine Schuhnummer von irgendwo 200 Millionen hat, wo irgendwo 60-70% von den Anliegen aufnimmt, aber nicht der volle, nicht die Maximalforderung, sondern einen wesentlichen Teil und dort, was am wichtigsten ist. Das bedeutet irgendwo, vermutlich dann gesamthaft 50, 60 Millionen für den Kanton, irgendwo 20 Millionen für die Stadt Kriens. Und das wäre wieder realisierbar. Und ja, wir müssen das Projekt auf das aber, mit Zusatzforderungen auf das aber reduzieren, wo wir im Kanton eine Gesamtmehrheit reinbringen.
Genau.
Und dann sind wir alle glücklich.
Ja, das ist doch ein gutes Statement. Es ist ja immer so in der Politik, dass man am Schluss muss Mehrheiten finden und für alle die beste Lösung suchen. Zum Schluss danken wir dir für die spannenden Einblicke in deine politische, aber auch unternehmerische Arbeit und freuen uns auf weitere spannende Gäste. Wir werden auch weitere Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaftsgast haben, um die drängendsten Problem zu diskutieren und ihre Lösungen zu hören. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts sowie auch YouTube und bedanken uns beim Peter Schilliger.
Ja, ich danke dir für die interessante Frage und soll euch beide besser sein. Dankeschön.